Ja, guten Morgen, herzlich willkommen. Die Zeit rast, wir sind schon relativ nahe am Ende der Vorlesungszeit, es sind noch drei Termine, also inklusive heute drei Termine, in denen es um Stoff wirklich geht. Dann haben wir noch die Klausur zu erledigen. Also heute geht es nochmal um Programmierung, da wird auch wieder ziemlich viel Programmcode vorkommen, allerdings nicht in dem Sinn, wie mache ich das jetzt auf einer bestimmten Plattform, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen, sondern im Sinn von einer Betrachtung, was ist eine besonders geschickte Lösung, um ein Programm zu strukturieren. Und die beiden Folgevorlesungen werden sich dann eine um den Entwicklungsprozess und eine um die abstrakte Beschreibung, Spezifikation für Multimedia-Software kümmern. Da kommt dann Programmierung praktisch überhaupt nicht mehr vor. Ja, also heute Design Patterns, Entwurfsmuster für Multimedia-Software. Was ich mir vorgenommen habe, ich möchte in vier Teilen das Ganze präsentieren, wobei der zweite Teil ein bisschen eigentlich nur am Rande dazugehört. Das erste ist zunächst mal die Idee von Entwurfsmustern ein bisschen wiederholen. Stellt sich schon mal die Frage, wer weiß denn, was Entwurfsmuster sind aus der Softwaretechnik raus? Wem sagt der Begriff Design Patterns gleich was? Also, ja, gut, so ein bisschen, ne? Aber so richtig nach dem Motto, ist ganz langweilig, wissen wir schon alle, ist es wohl nicht. Dann ist das Wesentliche, das ist Kapitel 3, Patterns für Multimedia-Software. Da kommt so eine Klassifikation vor. Damit die funktioniert, habe ich bei vorgeschaltet einen kleinen Ausflug, wie man denn Multimedia-Software überhaupt klassifizieren kann. Ja, und dann vielleicht der wichtigste Teil eigentlich, nämlich ganz klassische Design-Patterns an Beispielen für Multimedia. Und ich habe mir jetzt drei Patterns rausgesucht, Factory Method, Template Method und State, die wir uns dann ein bisschen genauer anhand von konkretem Code anschauen werden. Ja, also zunächst mal die Idee von Design-Patterns. Da steht ganz vorne ein Buch als Literaturhinweis, das ist der Klassiker zu dem Thema. Viele Leute haben weiter Bücher über Design Patterns geschrieben, aber man muss sagen, also eins, das so tiefgreifend an vielen Stellen anwendbar ist und so, denke ich, auch viel an Verständnis transportiert wie dieses eine Buch, gibt es eigentlich bei den neuen Büchern nur ganz wenig. Also wenn Sie ein Buch über Patterns lesen, dann ist es eindeutig dieses, wobei es viele andere Bücher gibt, die sich im Wesentlichen an dem Buch orientieren und das dann mit Beispielen aus verschiedensten Anwendungsbereichen mit verschiedenen Sprachen immer wieder illustrieren. Also die vier Leute heißen Gammerhelm, Johnson und Flissidis, waren Leute, die in der Entwicklung von Frameworks ganz stark engagiert waren. Erich Gammer ist an vielen anderen Stellen eigentlich auch bekannt als Autor, der bekannteste von denen. Und die vier nennt man manchmal Gang of Four, weil es eben gerade vier sind, also eine Viererbande, hat aber nichts mit China zu tun. Ja, was sind Entwurfsmuster? Also es gibt eine Definition, die heißt, ein Entwurfsmuster ist eine generische Lösung für eine Klasse von wiederkehrenden Programmierproblemen. Da in der Definition ist wirklich jedes Wort wichtig. Also wenn man jemand fragt, was ist ein Muster, zum Beispiel in einer mündlichen Prüfung, ein Entwurfsmuster, dann kommt manchmal zurück, ein Entwurfsmuster ist eine Lösung für ein Problem. Das ist es natürlich auch, aber darum geht es nicht so sehr, sondern es geht um diesen generischen Aspekt. Also ich glaube von Flissidis, also von einem dieser Autoren stammt in dem Pattern-Hatching-Buch, stammt so ein etwas absurdes Beispiel, wie man eben Probleme lösen kann, sodass es nicht verallgemeinerbar ist. Also was war sein Problem? Er hat gesagt, das Problem ist, ich habe einen Lottoschein, habe gewonnen und der Hund hat den Lottoschein gefressen. Die Lösung ist, ich schlachte den Hund und hole mir meinen Lottoschein wieder. Das ist ein Problem und eine Lösung, über die man sich auch streiten kann, ob das die richtige ist, aber es ist in keiner Form verallgemeinerbar. Also so spezielle Probleme trifft man immer wieder. Darum geht es nicht, sondern es geht um Lösungen, die jemand anders auch wieder brauchen kann. Also so von vornherein mal Probleme, die öfter auftreten und dann auch Lösungswege, die vernünftig vertreten werden können. Eine Sache ist vielleicht, oder zwei Sachen sind wichtig. Das erste ist, so ein Design-Pattern ist nicht unbedingt eine Vorschrift. Es ist auch durchaus möglich, dass verschiedene Entwurfsmuster anwendbar sind in einer Situation. Es ist im Prinzip so etwas wie eine Idee, ja, eine hilfreiche Idee für eine bestimmte Situation in der Programmierung, die immer wieder Leute angetroffen haben, was man an der Stelle sinnvollerweise tut. Und es ist auch so, dass Design Patterns eben wirklich auf diesem Ideenniveau sozusagen stehen und nicht unbedingt eine ganz präzise Transformation von Code vorschreiben. Also es muss nicht unbedingt wörtlich alles genau so angewendet werden, wie es in dem Design Pattern in der Beschreibung steht. Es gibt zwar inzwischen alle möglichen Werkzeuge, die versuchen, Design Patterns als Code-Transformationen automatisch anzuwenden, aber im Prinzip ist das nicht ganz die Idee. Die Idee ist schon eher, dass man das Problem versteht und sozusagen ein ja, mentales Modell hat, der mentalen Raum der möglichen Lösungen für Programmierprobleme. Ja, wie gesagt, dieses eine Buch von der Viererbande habe ich schon erwähnt. Dort stehen Standard-Design-Patterns für objektorientierte Programmierung. Im Original ist das an C++ angelehnt. Es gibt inzwischen aber viele Bücher, die das für Java erklären oder eben auch, habe ich nachher eins für ActionScript zum Beispiel. Das ist entstanden aus der Entwicklung von grafischen Frameworks von Frameworks für die Entwicklung von grafischen Benutzungsschnittstellen, insbesondere aus der Entwicklung von dem ET++-Framework, bei dem der Erich Gammer eben die haupttreibende Kraft war. Und eine ganze Zeit lang hat zum Beispiel IBM stark auf die Weiterentwicklung von Patterns gesetzt und hat auch diese vier Autoren gesponsert, dass sie sich sozusagen die Zeit nehmen konnten, alle diese Tricks aufzuschreiben. Das sind also alle vier Autoren, die damals schon große Frameworks geschrieben haben und die haben praktisch ihre Trickkiste zusammengeschrieben, kann man sagen. Ja, also die Patterns treffen Sie in allen Bereichen, wir werden sie bei Multimedia-Programmierung natürlich speziell anschauen. Vielleicht noch eine wichtige Sache, ein Pattern kann man schwer erfinden. Ein Pattern wird ja, entdeckt oder der Flessidis sagt auch ausgebrütet. Also so ein Pattern ist nichts, wo ich hergehe und sage, ich habe jetzt eine Idee, die publiziere ich als ein Pattern und hoffentlich wenden das Leute an, sondern es ist typischerweise eine Bottom-up-Geschichte. Man findet irgendwie eine Lösung, wendet die an, dann schaut man Code von jemand anders, stellt fest, der hat im Prinzip die gleiche Idee und wenn man dann sozusagen das verallgemeinert und feststellt, die gleiche Idee kommt an vielen Stellen vor, dann kann man sagen, hier ist ein Pattern im Entstehen. Und dann dreht sich es natürlich irgendwann mal um, dass Leute eben das Pattern aktiv anwenden und dadurch die Verwendung häufiger wird. Ja, und dann gibt es so eine Standardgliederung für Patterns. Also wenn man so ein Pattern wirklich trifft, dann ist das ein Standardschema. Das werden wir uns gleich genauer anschauen. Das brauchen wir jetzt eigentlich auf der Folie noch gar nicht im Detail durchgehen. Vielleicht zum Hintergrund nochmal der Patterns. Derjenige, der diese ganze Bewegung sozusagen ausgelöst hat, dass man Dinge überhaupt hinschreibt in so einer Sprache vom Pattern, wo man sagt, ich habe hier ein Problem, dann habe ich die Lösung und ein Beispiel dafür und verschiedene Anwendungsbereiche. Also derjenige, der das erste Mal gemacht hat, ist kein Informatiker gewesen, sondern Architekt. Das ist der Christopher Alexander. Und das Buch, das immer zitiert wird, heißt A Pattern Language und ist von 1977. Und dort werden Muster aus dem Bereich der Architektur beschrieben und insbesondere auch der Innenarchitektur. Und ich habe jetzt ein Beispiel mal rausgesucht, auch jetzt also nach einem indirekten Zitat, aber das sollte wohl reichen, um das so ein bisschen zu verstehen, wie diese Muster zunächst mal gedacht waren. Also ein Architekturmuster geht zum Beispiel über einen Platz am Fenster, einen Window Place. Das ist schon mal ganz wichtig, dass das Ding einen Namen hat. Das ist also ein wirkliches Architekturmuster. Und das Problem ist, wir haben sehr oft natürlich Räume mit einem Fenster und wir haben Sitzgelegenheiten, Sitzgruppen in den Räumen. Und wenn jemand nach einem bequemen Sitzplatz sucht, dann ist er immer so ein bisschen hin und her gerissen, gerade wenn da eine schöne Aussicht ist, ob er am Fenster sitzen will und was sehen will oder am Fenster stehen will vielleicht oder ob er sich auf diese Sitzgruppe zurückzieht und dann vielleicht nichts mehr sieht. Also ist eine mögliche Lösung in dem Moment, wo man Sitzgelegenheiten in dem Raum haben, wo wir Fenster haben mit schöner Aussicht, dass wir einen Sitzplatz am Fenster vorsehen. Das muss nicht der einzige sein, aber irgend sowas, was man sehr gerne hat, wie zum Beispiel so ein Erker mit Fenstern, wo man sitzen kann und raussehen, ist eine Idee, auf die man kommen sollte, könnte, sobald man eben diese Situation hat, einen Raum mit Sitzplätzen und Fenstern. Lässt sich nicht immer realisieren, aber ist zumindest ein Element aus dem Katalog von Mustern. Auch noch ein Zitat von dem Christopher Alexander. Da steht sozusagen auch das gleiche generische Lösung für ein allgemeines Problem. Also jedes Pattern beschreibt ein Problem, das immer wieder auftritt in unserer Umgebung und beschreibt sozusagen die Kernidee der Lösung. Und zwar so, und das ist jetzt wichtig, that you can use the solution a million times over without ever doing it the same way twice. Das heißt, es ist immer so eine Grundidee, aber ob das dann am Ende jetzt hier ein Erker wird oder ob es eben eine Bank wird, die an dem Fenster entlang geht und was es sonst noch an Varianten gibt, das sind verschiedene Implementierungsspielarten dieser Idee. Ja, und das ist auf Software übertragen worden, eben insbesondere von den Vieren, Gamma, Helm, Johnson, Flissidis und vielen anderen Autoren hinterher. Und die beschreiben ein Entwurfsmuster so, dass immer zuerst mal ein Name kommt. Das ist ganz, ganz wesentlich und vielleicht der wichtigste Beitrag auch. Wenn man dieser Art von Problem einen Namen gegeben hat, erleichtert man damit die Kommunikation über dieses Phänomen. Das sind, wenn Sie nachher bei den Patterns sehen, zum Teil relativ komplexe Dinge. Und wenn ich einfach sagen kann, das ist ein Template-Method-Muster, das wir hier anwenden, dann ist es relativ klar für jeden, der sich damit befasst hat, was das heißt. Wenn ich aber einzeln erklären müsste, was jetzt damit gemeint ist, dann wird das ein furchtbar umständlicher Satz und letztlich versteht es doch keiner. Also diese Bildung von der Terminologie allein für Programmierlösungen ist mal ganz wesentlich. Ja, der Name, dann das Problem natürlich, also was ist diese generische Problemsituation? Also woher kommt überhaupt unser Bedürfnis, wie ist das motiviert, in welchem Bereich wird es angewendet? Und dann die Lösung, und bei Softwarebildern wird man oft natürlich analog zu den Architekturbildern letztlich ein Diagramm zeichnen wollen, was zum Beispiel ein Klassendiagramm sein könnte in UML. Dann ist es ganz wichtig, dass man die Teilnehmer sozusagen, die beteiligten Elemente beschreibt, was zum Beispiel Klassennamen sind, Assoziationsnamen, Operations- oder Methodennamen, die eine Rolle spielen. Und da gibt es zwei Sorten. Es gibt welche, die quasi Platzhalter sind für Dinge, die man in dem Code findet, wo man sagt, da gibt es eine Klasse, von der wir viele Instanzen bilden zum Beispiel. Dann haben wir also natürlich diesen Namen der Klasse. Und was zweites ist, dass wir sagen, es gibt bestimmte Klassen, die führen wir ein, zum Beispiel, um die Lösung zu beschreiben, also zum Beispiel eine Factory-Klasse, die nun dafür da ist, diese Objekte zu erzeugen. Die entsteht erst durch ihre Lösung. Also diese zwei Klassen von Teilnehmern gibt es. Ja, und sehr häufig beschreibt man dann auch die Sequenz dessen, was dann passiert, durch irgendwelche Kollaborationsbeschreibungen, zum Beispiel sogar Diagramme auch in UML. Wichtig ist immer noch ein Diskussionsteil. Was sind die Vor- und Nachteile? Meistens ist so ein Pattern nicht einfach bloß anzuwenden, weil es gerade anzuwenden geht. Sehr häufig hat man Alternativen bei Patterns. Es gibt Abhängigkeiten, wann man es überhaupt anwenden kann, Einschränkungen, wann man es nicht anwenden kann, nicht anwenden sollte. Und es gibt Spezialfälle, Varianten, alles das kann zum Diskussionsbereich drin sein. Und ganz wesentlich bekannte Verwendungsfälle. Also wo wird das Pattern tatsächlich in der Praxis eingesetzt? Sonst ist es gar kein Pattern. Also wenn der letzte Teil fehlt, dann kann man es eigentlich nicht im Sinn der klassischen Pattern-Literatur ein Entwurfsmuster nennen. So, ich wollte, bevor ich in die Patterns für Multimedia-Software einsteige, wollte ich noch ein bisschen Multimedia-Software klassifizieren, weil den Mustern, die ich dann aufführe, immer wieder steht, das ist für diese Art von Multimedia-Software besonders geeignet. Und wir haben ja gerade gesagt, irgendwie muss man Abhängigkeiten, Einschränkungen beschreiben. Da muss man sagen, jetzt gerade der nächste Bereich, also das 8.2 und 8.3, das sind Dinge, die ziemlich im Fluss sind, die auch nicht wirklich aus der Literatur genommen sind, deswegen ist hier auch absichtlich kein Literaturhinweisblock. Da gibt es wenig dazu oder fast gar nichts. Das ist also ein Versuch, so ein bisschen von meiner Seite die Dinge zusammenzuziehen, die man in der Literatur findet und ja, eigentlich auch noch Work in Progress, an der man durchaus noch weiterarbeiten kann. Also zuerst mal dieser Klassifikationsraum. Das hatten wir ganz am Anfang in der Vorlesung schon mal. Und das ist vielleicht auch jetzt so, was langsam aufs Ende zugeht, auch ganz gut, das nochmal Revue passieren zu lassen. Also wenn ich mir anschaue, ich habe ein Multimedia-Anwendungsproblem, eine Software, die da geschrieben wird, wie kann ich die einordnen? Ich habe mir hier drei Achsen zurechtgelegt. Das Ganze findet im Raum und in der Zeit statt. Das heißt, eine Frage ist, wie gehen wir mit dem Raum um? Die zweite Frage ist, gehen wir mit der Zeit um? Und das dritte ist, dass wir natürlich interaktive Systeme in den meisten Fällen haben. Und die Frage ist, wie interaktiv ist unser System? Wenn ich über die Zeit nachdenke, dann kann ich im Extremfall die Zeit gar nicht vergehen lassen, stehen lassen. Das heißt, ich habe ein Standbild. Oder ich habe sowas wie bei unserer Diashow, dass das ein ganz einfacher, linearer Zeitfluss ist, wo nach bestimmten Zeiten eben irgendwas passiert. Oder ich habe einen Zeitfluss, der stark von der Interaktion abhängig ist. Also diese drei Skalen kann man auf jeden Fall sehen, also wo ich mit der Interaktion den Ablauf anhalten kann, verändern kann, beschleunigen kann und solche Dinge. Für den Raum haben wir das Gleiche. Also der Raum sozusagen, die Benutzung der Fläche, bleiben wir ja zunächst mal bei 2D, die kann entweder fixiert sein, das heißt, jedes Objekt hat seinen festen Platz, auch wieder bei der Diashow, wo wir sagen, es gibt bestimmte Fenster, werden bloß gefüllt mit variierenden Inhalten. Es gibt eine zweite Möglichkeit, da habe ich verschiedene Layouts, die abwechseln. Ich habe so Szenenbilder, das gibt es ganz oft zum Beispiel im E-Learning oder so, wo ich zum Beispiel einen Überblick über meinen gesamten Lernstoff habe und dann steige ich in ein Kapitel ein, dann kriege ich ein bestimmtes Layout für das Material, dann habe ich am Ende Prüfungsfragen. Das heißt, ich habe drei verschiedene Arten von Layouts für diese drei verschiedenen Arten von Szenen. Ein Stück weiter wäre, dass man Szenen hat, die im grob festgelegt sind, auf denen sich aber Objekte sehr dynamisch bewegen können, weil ich zum Beispiel eben im Spiel verschiedene Levels habe, in denen Objekte bewegt werden können, aber das Grunddesign des Levels ist sozusagen über eine Szene festgelegt und im Extremfall ist überhaupt nichts über die Benutzung der Fläche festgeschrieben, das ist voll dynamisch und verändert sich in nicht vorhersehbarer Art und Weise. Ja, und bei Interaktivität gibt es diese vier Grade, die wir uns ganz am Anfang schon angeschaut haben. Also entweder es läuft komplett von selber ab, passiv nennt man das, oder es fragt mich ab und zu das System, ob ich jetzt weitermachen will, was man reaktiv nennt, oder ich habe die Möglichkeit, das wirklich interaktiv zu steuern, bestimmte Schalter umzulegen, irgendwelche Werte einzustellen, was man dann proaktiv nennt, oder ich kann Objekte nehmen, irgendwo hinziehen, ich kann ein neues Objekt erzeugen, kann also aktiv den Aufbau wirklich verändern, da nennt man das dann direktiv. Ganz scharf abzugrenzen sind die Stufen nicht, aber dass es zumindest vier solche Interaktivitätsstufen gibt, ist ziemlich offensichtlich. Ja, und wenn Sie so eine Gliederung haben, dann müssen Sie natürlich für eine einzelne Anwendung immer schauen, wo bin ich auf den drei Achsen. Also wenn wir unsere Slideshow nehmen, habe ich schon gesagt, das ist im Wesentlichen Standbilder bis linearer Fortschritt, also sind wir hier sozusagen in einem ganz kleinen Bereich der Zeit. Wir haben ein statisches Layout an einem Punkt im Raum und wir haben von der Interaktivität her eben dort hinten diesen einen Punkt, wo wir sagen, das ist vollautomatisch. Das heißt, wir kommen im Prinzip an eine Stelle hier unten auf der unteren Fläche und haben darüber so ein, vielleicht, je nachdem, wie man es sieht, einen gewissen Bereich vertikal oder man kann auch sagen, es ist vielleicht nur dieser blaue Punkt im Raum. So kann man sich das also vorstellen. Also die Standbilder wären vielleicht eher der rote Bereich und die Musik, die linear automatisch fortläuft, wäre das blaue Element. So kann man sich das also so grob in diesem Raum vorstellen. Das wäre jetzt eine animierte Produktpräsentation, die vielleicht bloß schrittweise Bestätigungen abfragt, da ist bloß der Interaktivitätsbereich ein bisschen größer. Oder das wäre ein Spiel, bei dem wir sagen, wir haben Szenen und Objekte mit verschiedenen Levels, wir haben interaktive Steuerelemente und die Zeit fließt auch sehr stark abhängig von der Interaktion. Das heißt, wir haben einen Punkt, der viel weiter sozusagen ja, weg vom Ursprung ist. Je näher am Ursprung, umso einfacher ist das System, je weiter weg vom Ursprung, umso komplexer. Und das wäre vielleicht so das Extremste, so eine virtuelle Welt, in der praktisch alles dynamisch gehalten ist. Also muss man jetzt nicht sehr vertiefen, aber so ein grobes Weltbild hilft schon, wenn man nun sagt, in welchen Situationen ist es denn sinnvoll, den einen oder anderen Trick überhaupt einzusetzen. Ja, jetzt kommen zwei Blöcke. Das eine ist ein Block, den man auch noch relativ vielleicht zügig machen kann, weil das mehr oder minder auch eine Rekapitulation von Dingen ist, die wir jetzt schon kennen. Und dann der letzte Block, für den will ich relativ viel Zeit verwenden, weil das Sachen sind, die Sie vielleicht noch praktisch überhaupt nicht kennen. Also dieser eine Block ist jetzt dieser Versuch, aus dem, was wir bis jetzt gemacht haben, Entwurfsmuster rauszusuchen, die wir immer wieder getroffen haben, die eben genau diesen Charakter haben, wo wir sagen, es gibt eine bestimmte Lösung, einen bestimmten Trick, der taucht immer wieder auf. Wie gesagt, ist Work in Progress, habe ich schon gesagt. Ich mache dabei auch noch einen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Patterns, wobei nur die erste Sorte mich wirklich besonders interessiert, nämlich plattformübergreifende Muster. Das ist das, was am interessantesten ist. Das sind Dinge, wenn ich die mal verstanden habe, dann kann ich die auf einer anderen Plattform auch wieder verwenden. Die gibt es also in Python genauso wie in Flash zum Beispiel. Und dann gibt es bestimmte Programmiertricks, die für eine bestimmte Plattform einfach sinnvoll sind. Ich habe da nur ein Beispiel jetzt nur noch drin. Zum Beispiel für Flash oder für PyGamma, für Java FX gibt es eben bestimmte Lösungen, die man dann braucht, um ein bestimmtes Problem zu lösen, bestimmte Klasse von Problemen zu lösen. Das nennt man in der Pattern-Literatur manchmal auch Dialekte, wenn man sagt, ich habe so ein wirklich für eine spezifische Sprache habe ich eine bestimmte Ausdrucksweise. Die sind natürlich weniger hilfreich, weil wenn ich bei einer anderen Plattform bin, dann hilft es mir nichts, ist aber trotzdem eine Dokumentationsform natürlich für Wissen, die man verwenden kann, dass man einfach die Art, wie man Patterns aufschreibt, benutzt. Na, zum Einstieg was ganz Einfaches, was uns immer begegnet ist und vielleicht auch das wichtigste Pattern, das quer über alle Plattformen gilt. Ich habe mir jetzt gar nicht so sehr die Mühe gemacht, das wirklich als ein Pattern aufzuschreiben, weil es so offensichtlich ist, Programmcode nicht einfach sequenziell auszuführen, sondern bereitzustellen, dass er von Teile von dem Programmcode bereitzustellen, dass sie von Ereignissen ausgelöst werden können. Dass ich also im Prinzip Code habe, der jeweils als eine kleine Einheit dasteht und eine Schleife irgendwo da ist, die abfragt, was ist das aktuelle Ereignis und abhängig davon, welches Ereignis passiert ist, dann das zugehörige kleine Programmstück ausführt. Das haben wir in Python ja gesehen, dass man es da wirklich von Hand machen muss, so eine Schleife zu schreiben. In anderen Plattformen, meisten anderen Multimedia-Plattformen, ist diese Ereignisschleife mit implizit gegeben. Das funktioniert sehr, sehr weitgreifend. Also wenn Sie das jetzt in diesen drei Achsen einordnen wollen, dann ist eigentlich nur eine Sache wichtig, es muss eigentlich Interaktivität da sein. Sonst macht es wenig Sinn. Also bei einer reinen Slideshow, wenn Sie sich erinnern, ganz am Anfang haben wir gesagt, wir machen einfach die Bilder hintereinander. Da kann ich es noch ohne solche Eventhändler machen. Ich sage, zeig das Bild, warte. Aber sobald ich nur die Möglichkeit habe, ein Bild zurückzublättern, brauche ich schon Eventhändler. Die Summe aus dem, was wir angeschaut haben bei den Plattformen, ist, die Eventhändler gibt es immer und überall. Die gibt es in ActionScript, in JavaFX, in Python und in Sprachen, die wir jetzt nicht so genau angeschaut haben, wie zum Beispiel in dem Lingo von dem alten Macromedia Director. Überall gibt es die Eventhändler, in Java natürlich auch. Ein Beispiel für ein Pattern, das jetzt wirklich spezifisch für eine Plattform ist, sozusagen das andere Extrem, wäre ein Pattern, das spezifisch für Flash ist, nämlich Start Frame Code. Das haben wir auch immer wieder getroffen und ich habe es auch immer wieder benutzt und Sie finden es auch in der Literatur immer wieder. Sie haben Programmcode, den Sie sozusagen ja, nicht wirklich leicht zuordnen können, der nämlich einfach wie ein Hauptprogramm ausgeführt werden muss, wenn das Programm gestartet wird. Da muss man sagen, mit den ganz neuen Versionen von ActionScript und Flex, wo man sogenannte Dokumentklassen hat, kann man das Ding hier umgehen. Da kann man so ein echtes Hauptprogramm schreiben. In der Dokumentklasse gibt es eine Main-Methode, wo man diesen Code reinschreiben kann, wie bei Java. Aber sehr häufig hat man eben trotzdem mit Flash-Anwendungen zu tun, wo die Zeitleiste, Animationen auf der Zeitleiste eine große Rolle spielen. Und ich trotzdem aber irgendwelche Dinge in externen ActionScript-Dateien habe und einfach Initialisierungen machen muss. Ich will Objekte erzeugen, ich will zum Beispiel irgendwelche Event-Händler zu Objekten, die auf der Bühne sind, zuweisen. Und da ist es sehr praktisch, wenn ich das sozusagen in der Szene machen kann, wo ich die Objekte auch wirklich sehe. Die Idee ist, dass wir solchen globalen Code in der Hauptzeitleiste unseres ActionScript-Dokuments halten und dort wirklich als Code an das Bild 1, das sozusagen als erstes ausgeführt wird, anbinden. Vielen Code könnte man auch an anderen Stellen machen, aber das alles zusammen sozusagen an dieser einen Stelle zu halten, ist ein großer Vorteil, weil man dann eben das auch leicht findet. Und das ist so eine Konvention, die sich eingebürgert hat. Sinnvoll ist es auch eben dann einen eigenen Layer zu benutzen, den irgendwie Code oder Action Script oder Script oder wie auch immer so zu bezeichnen, dass er dann sinnvollerweise zu erkennen ist als der Code, als der Layer, in dem der Code da ist. Wenn Sie das machen, dann findet jemand, der sich so ein bisschen mit ActionScript-Literatur auskennt und Code öfter gelesen hat, findet dann sehr schnell den Programmcode, den er braucht. Wenn Sie ihn woanders verstecken, ist es schrecklich. Schauen Sie mal in der Literatur, das ist was, das sich wirklich eingebürgert hat. Ja, jetzt habe ich hier mal zwei Beispiele aus einem Bereich, den wir noch gar nicht wirklich ausführlich angeschaut haben. Das eine hier kam schon mal vor, das ist aus dem Piccolo-Framework, wo ich habe eine Klasse Activity und ich kann hier Activity-Objekte angeben, bei denen man sowas macht, wie anzugeben, wie oft wird das wiederholt, wiederholt sich es eine bestimmte Anzahl oder unendlich oft, was ist die Schrittgröße, wo fängt es an. Oder das hier ist ein Beispiel aus einer Smalltalk-basierten Plattform, aus dem Squeak, wo ich rein grafisch programmiere, ist eigentlich mehr so für Kindergartenkinder oder Kinder in den unteren Grundschulklassen gedacht. Und da habe ich hier so eine laufende Uhr und daneben den Zustand Ticking, wenn die tickt, und kann die einstellen und kann auf dieses Ereignis dieser Uhr, wenn die tickt, reagieren und dann zum Beispiel sagen, bei jedem Tick wird das Auto um 5 nach vorne bewegt. Also ein Konzept, das wir immer wieder gefunden haben, es gibt irgendwo eine globale Uhr, die sagt Tick, und das ist ein Ereignis, auf das wir reagieren. Und wenn Sie Beispiele anschauen, dann, ja, machen wir das hier, dann gibt es natürlich die Beispiele, die wir jetzt gerade hier hatten, die Enter-Frame-Events in Flash und ActionScript oder die Zeitleiste selber natürlich auch in Flash, ist auch sowas, wo man darauf reagiert, dass eine Zeit abläuft. Das ist besonders sinnvoll natürlich, wenn man linearen Ablauf hat. Das heißt, bei hochinteraktiven Programmen macht das keinen Sinn oder linearen Bereichen in einem Programm. Interaktivität ist, wie gesagt, beschränkt, sollte automatisch sein, höchstens vielleicht zwischendurch das mal anhalten, um abzufragen. Und das Ganze ist auch mit Einschränkungen natürlich im Layout verbunden, weil wenn Objekte ganz plötzlich verschwinden und erscheinen, dann ist es auch schwer, damit zu kombinieren. Aber das muss nicht unbedingt sein. Das ist so das Häufige, dass wir es mit Szenen und Objekten zu tun haben. Also auch ein Konzept, das einfach quer durch alle Plattformen da ist und das Sie immer wieder finden. Und ein Enter-Frame-Event schaut ja zunächst mal komplex aus, ist aber nichts anderes als einfach eine tickende Uhr. Ja, was anderes, das Sie getroffen haben, hier bloß zwei Beispiele. Eins wieder aus dem Piccolo-Framework, was ein Java-Framework für Animationen ist. Sie haben hier eine Aktivität, die sagt sowas wie Animate to Position Scale Rotation. Das heißt, es wird also ein Objekt an eine andere Position bewegt, es wird skaliert. Und es wird rotiert dabei und wir geben der Aktivität einen gewissen Zeitverlauf natürlich mit. Ja, und das kennen Sie, wenn Sie in Flash schauen, dann gibt es Motion Tweens und Form Tweens, diese Interpolationstechniken haben wir uns genau angeschaut. Also diese komplette Idee der Interpolation, letztlich die hinter dem Tweening steckt, ist natürlich auch ein plattformübergreifendes Muster. Was auch voraussetzt, dass Szenen und Objekte haben, dass die Zeit linear verläuft. In dem Moment, wo Sie interaktiv sagen, ich stoße das an, können Sie eben, stoße zum Beispiel den Ball an, wenn Sie daran sich erinnern, der einen anderen Ball trifft, dann tun Sie sich schwer, mit den Tweens irgendwie vernünftig zu arbeiten oder mit den Interpolationen. Und dementsprechend also mit niedriger Interaktivität kombiniert auf dieser Ebene. Es ist durchaus vorstellbar, dass es lineare Abläufe gibt, die jetzt bloß das Verhalten von so einem Ball beschreiben oder von einem, was weiß ich, einer Spielfigur, von einem Geist, der verschwindet, weil sie ihn jetzt irgendwie erledigt haben mit irgendeiner geheimnisvollen Waffe und der sich dann heulend auflöst. Das kann man natürlich wieder durch Interpolation beschreiben. aber die Situation getriggert wird eben auf einer ganz anderen Ebene. Beispiele hatten wir genügend. In Flash gibt es das Tweening, Piccolo habe ich schon erwähnt, und wer in JavaFX mehr reingeschaut hat, da gibt es ganze Heerscharen von verschiedenen Interpolatoren für verschiedenste Parameter. Ja, wir haben jetzt mit Zeit uns noch nicht so sehr eigentlich befasst. Das waren alles Dinge, die einen linearen Verlauf von Zeit angenommen haben. Jetzt ist die Frage natürlich, bei einer bestimmten Animation zum Beispiel, wann startet die? Und eine Möglichkeit ist schlicht und ergreifend, einen Kalender vorzusehen, also einen vorgeplanten Zeitpunkt zu dem, was passiert. Scheduled Time, auf Englisch kann man das sehr kompakt ausdrücken, vorgeplante Zeit vielleicht, kann man sagen auf Deutsch. Das heißt, ich muss sagen, eine bestimmte Aktivität startet zu einer bestimmten Zeit. Also das hier ist zum Beispiel, glaube ich, auch wieder in Piccolo oder in einem dieser Java-Frameworks. Ich sage, die Startzeit dieser Aktivität wird auf einen bestimmten Wert gesetzt. Oder ich sage, die Startzeit wird darauf festgelegt, dass es starten soll, wenn was anderes fertig ist. Oder wenn was anderes fertig ist, plus 10 Sekunden oder so. Das heißt, ich gebe die Startzeit fest, absolut oder relativ, lege die fest. Was natürlich nur sinnvoll ist, wenn das Ganze im Wesentlichen ein automatischer Ablauf ist, mit Interaktivität sich weitgehend beißt. Aber auch ein Konzept, das Sie an ganz vielen Stellen treffen. Wenn Sie an Smile denken, die XML-Sprache, die wir am Anfang angeschaut haben, da habe ich für Animationen die Möglichkeit, mit dem Beginn-Attribut zu sagen, jetzt geht sie los. In Flash kann ich sagen, im Bild 15 geht diese Animation los, was genau das Gleiche ist. Oder in Piccolo kann ich SetStartTime machen, das war das Beispiel dort unten. Also auch wieder, was das quer über die Plattformen geht, was, wenn Sie es einmal in einer Plattform verstanden haben, in anderen genauso wieder zu treffen ist. Ja, da steht oben das Cross-Plattform nicht dabei, ist aber auch ein Cross-Plattform-Entwurfsmuster oder Entwicklungsmuster. Diese Time-Container, dass die mit Operationen zusammengesetzt werden. Das hatten wir ganz am Anfang. Ein Zeit-Container ist quasi ein Behälter in der Zeit, wo ich sage, in dem stecken bestimmte Aktivitäten drin und ich kann die zusammenbauen. Ich kann sagen, zwei Zeit-Container laufen nebeneinander ab, laufen hintereinander ab. Oder in dem Zeitcontainer stecken drei verschiedene Möglichkeiten für Ausführungen drin und eine von denen wird ausgewählt. Das ist ein Konzept, das man relativ selten trifft, das aber natürlich sehr, sehr mächtig ist. Sie haben quasi sowas wie algebraische Operationen und da steckt auch so ein bisschen der Gedanke von Modellen aus der theoretischen Informatik drin, der Prozessalgebra, darum habe ich die jetzt bewusst hier auch mal so ein bisschen angedeutet mit dem Wort Algebra. Ja, Beispiele haben wir jede Menge gefunden und trotzdem sind es exotische Beispiele. In Smile zum Beispiel gibt es das ganz explizit. Oder wenn Sie in bestimmte Frameworks für Java reinschauen, die Animation versuchen zu erklären, zum Beispiel gibt es eins, das nennt sich JGoodies. Dort findet man genau das Gleiche, dass ich diese Time-Container deklarieren kann, zusammensetzen. Wenn Sie an so ein populäres Werkzeug schauen wie Flash, dann ist es nicht mehr ganz so offensichtlich, dass es da Zeitcontainer gibt. Letztlich ist es schon so, dass diese Layers zum Beispiel, die Sie haben, diese Ebenen, im Prinzip Zeitcontainer sind, die parallel zusammengeschaltet werden und dass in jeder Ebene sequenziell Dinge hintereinander kommen, aber Sie haben sozusagen eine feste, vorgegebene Struktur dabei, nicht diese beliebige Schachtelung. Ich habe was, zwei Dinge sequenziell, wovon das erste parallel ist und das zweite dann eine Alternative oder so. Das können Sie in Flash nicht so leicht machen. Ja, auch da wieder stark gekoppelt an linearen Fortschritt und auch mit relativ niedriger Interaktivität. Ja, weil ich gerade gesagt habe, JGoodies, das wäre also jetzt ein Beispiel hier, wie das in diesem JGoodies-Framework sich liest. Dort haben Sie also Objekte für Animation und sagen hier, Animations, sequentielle Komposition und hier muss ich ein Array von Animationsobjekten übergeben und schreibe das dahin, während ich hier das Ganze als XML-Layout habe, ich sage Sequenz und da kommen meine Animationen drin. Ja, und in Flash haben wir das sozusagen als Bild hintereinander in der Zeitleiste. Also wenn man so ein bisschen versucht, sein Wissen zu systematisieren, müssen sich daran gewöhnen, dass es ganz verschiedene Repräsentationen für ein dasselbe Konzept gibt. Also das ist das, was man mit Abstraktion über Plattformen hinweg meint. ob da jetzt spitze Klammern sind und Strichpunkte oder nicht, oder ob das Ganze womöglich eine grafische Metapher ist, eine visuelle Metapher, letztlich steckt irgendwie immer die gleiche Idee dahinter. Und das hilft Ihnen langfristig, wenn Sie das hier trainieren, sozusagen auf der Ebene Dinge miteinander zu vergleichen, vom einen Werkzeug ins andere Konzept zu übertragen, um Dinge zu verstehen. Und vielleicht auch letztlich ein Wissen aufzubauen, das dann langfristig über diese vielen, vielen Plattformen weg gilt. Und ich habe bewusst jetzt eine Reihe von Beispielen mit drin, von denen Sie noch nicht viel gesehen haben, um Ihnen zu zeigen, Sie werden immer wieder irgendwelche neuen Plattformen treffen und es sind immer wieder die gleichen Konzepte. Szenengraphen. Also, Szenengraphen kennen wir aus bestimmten Bereichen ganz intensiv, zum Beispiel in JavaFX gibt es Szenengraphen, die wirklich sehr populär sind. Das ist eine Graphenstruktur, die alle Objekte mit zunächst mal aufzeichnet, die aber auch Transformationen möglicherweise mit aufzeichnet, zum Beispiel irgendwelche Animationsabläufe, die auf die Objekte angewendet werden. Also hier wäre ein Beispiel aus einem Framework, das wir auch noch nicht im Detail studiert haben, SceneBeans, wo Sie sagen, ich habe ein Rechteckobjekt, dem die Farbe gesetzt wird, es wird verschoben und es wird gedreht und diese ganze Szenerie wird von Zeitereignissen angetrieben, was heißt, ich habe also ein Rechteck, das in einer bestimmten Farbe gesetzt wird, das nicht im Mittelpunkt sitzt, sondern außerhalb und das dann sich dreht. Das heißt, es wird so im Kreis sich bewegen in einer bestimmten Farbe und kann vielleicht auch die Farbe natürlich abhängig von der Stelle, an der es ist, ändern in dieser Situation. Das wäre so ein Szenengraph. Das rechts ist mein Versuch, einen Szenengraph in Flash zu finden. Gerade im klassischen Autorenwerkzeug, ohne dass Sie in ActionScript einsteigen müssen, gibt es zum Beispiel was, das nennt sich Film Explorer, wo Sie eine Baumstruktur der gesamten Situation, die Sie haben, die Szene mit ihren untergeordneten Bildern, mit ihren untergeordneten Aktionen, mit den auf den Bildern, den einzelnen Szenen instanzierten Objekten, sich darstellen lassen können mit den Attributwerten. Das heißt, eigentlich steckt hinter so einer Flash-Szene auch wieder ein Szenegraph, so eine Baumstruktur. Also ist natürlich ganz stark auf Szenen bezogen, gar keine Frage. Und passt aber für jede Interaktionsform. Und die drei Beispiele habe ich erwähnt hier, SceneBeans, Flash und JavaFX. Auch im Piccolo, wenn Sie das anschauen, ist auch das Szenengraph ein ganz zentrales Element. Also eine Geschichte, die sich lohnt anzuschauen. Die Szenengraphen finden Sie übrigens auch ganz, ganz stark natürlich in der 3D-Modellierung wieder. Also wer sich damit befasst hat, kennt das aus Wormel zum Beispiel. Ja, und das letzte von diesen Cross-Plattform-Elementen, wobei das in dem Fall nicht über alle Plattformen geht, sondern bloß bei bestimmten Plattformen, nämlich die Komponentenkonzepte unterstützen, ist so ein Player, den wir, glaube ich, in der letzten Vorlesung erst hatten, so ein Videoplayer. Die gibt es auch in den verschiedensten Sprachen. Also das da unten hier ist ein Ausschnitt aus Java Media Framework, wo ich sage, ich erzeuge einen Player für eine bestimmte Datei und füge dann den Controller hinzu, den Controller-Listener, der also letztlich, ja, Controller heißt diese Zeile da unten, wo ich irgendwelche Knöpfe habe zum Starten, Stoppen, Lautstärke einstellen und so weiter und dann will ich das realisiert haben. Also letztlich genau das Gleiche, ich habe wie in Flash, ich habe eine Komponente, die mir Video abspielt und ich habe eine Komponente, die mir die einzelnen oder vielleicht auch viele Komponenten, die mir die Steuerelemente dazu definiert und die instanziere ich und stelle die Parameter ein. Und dahinter verstecken sich gerade bei dem Player ziemlich komplexe Abläufe. Und die Control-Elemente sind natürlich auch irgendwie standardmäßig, was gibt es da, Spielen, Pause, Stopp und so weiter. Das geht natürlich letztlich im Ablauf nur linear und ist auch eine eingeschränkte Interaktivität, was man halt bei Video so hat. Und gibt es an ganz vielen Stellen. Hier die Beispiele waren von Flash und Java Media Framework. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel in QuickTime reinschauen, QuickTime für C oder für Java, dort haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, den Player zu instanzieren, genauso in den Microsoft Frameworks. Also das ist einfach was man an vielen, vielen Stellen findet. Also ich wollte mit diesem Katalog Ihnen nur sozusagen jetzt mal ein Gefühl nochmal dafür vermitteln, es gibt bestimmte Ideen, die gibt es plattformübergreifend und für die lohnt es sich Namen zu erfinden und Patterns ist sozusagen ein Rahmen, in dem man das einordnen kann. Ja, den Rest der Zeit will ich aber jetzt in die klassischen Patterns noch einsteigen. Gang of Four Patterns, also die ursprünglichen Patterns der vier Leute, Gamma, Ham, Johnson, Flissidis, und die jetzt im Multimedia-Bereich noch mal ein bisschen sozusagen unterfüttern. Da könnte man jetzt mehrere Vorlesungen, wahrscheinlich eine ganze semesterfüllende Vorlesung daraus machen, wenn man das wirklich im Detail macht. Ich habe ein sehr schönes Buch dazu gefunden, also nicht ganz perfekt, aber doch, denke ich, recht umfassend, das nun genau diese Mühe sich macht, nämlich die klassischen Gang of Four Patterns im Kontext einer modernen Multimedia-Entwicklungsplattform, nämlich ActionScript 3.0 für Flash und Flex, vor allem für Flash, zu erklären, zu illustrieren. Und wie gesagt, das sind ganz viele Patterns. Ich habe mir jetzt drei Beispiele rausgesucht, die auch zu den drei klassischen Patterngruppen gehören, nämlich ein Erzeugungspattern, ein Verhaltenspattern und ein Strukturpattern. Und die schauen wir dann lieber im Detail an. Also ein Erzeugungspattern. Das ist in dem Buch von Gamma, Ham, Johnson, Flissidis, wenn es die drei Gruppen gebildet. So ist das Buch auch strukturiert in drei Teile. Es gibt welche, die haben mit Erzeugung zu tun, welche mit Verhalten, welche mit Struktur. Also jetzt zunächst mal geht es ums Erzeugen von Objekten. Und da gibt es im Wesentlichen eigentlich zwei, die dort drin vorkommen, Factory Method und Abstract Factory. Und bei dem Singleton kann man sich streiten, ob das auch noch zur Erzeugung dazugehört. Also wir schauen uns jetzt eins davon an, Factory Method. Und was ist die Situation, in der das Ganze angewendet wird, sozusagen das Problem? Es geht darum, dass Sie von Produkten, die Sie erzeugen müssen, sogenannte Familien haben. Das heißt, Sie haben Varianten von im Wesentlichen dem gleichen Produkt sozusagen, die sich aber dann im Detail doch unterscheiden. Die haben ein gleiches Interface, vielleicht auch nur teilweise gleiches Interface, aber sind verschieden. Also wenn man jetzt in den Multimedia-Bereich einsteigt, wo man das sehr schön sieht und auch das Beispiel, das ich dann benutzen werde, sind zum Beispiel Spielfiguren oder irgendwelche Waffen oder Geschosse oder so, die sie in einem Spiel benutzen, wo man sagt, es gibt zum Beispiel die Waffe von meinem Helden und die Waffe von meinem Gegner. Die sind irgendwie schon ähnlich, ja, die kann ich abfeuern, die kann ich laden und bestimmte Dinge einstellen dran. Also es gibt ein geeignetes Interface, aber letztlich sind sie natürlich verschieden, sollen auf dem Bildschirm verschieden ausschauen, sollen in verschiedene Richtungen schießen zum Beispiel. Also eine Familie von Objekten. Was ist denn der Grund, warum ich mir überhaupt jetzt Gedanken mache? Ich will den Code, den ich da schreibe, relativ leicht zu ändern halten. Das ist so die grundlegende Idee hinter allen diesen Patterns. Code wird nie so bleiben, wie er ist, an dem wird immer noch dran rumgebastelt werden. Und eigentlich macht es nur dann Sinn, Patterns wirklich einzusetzen, wenn Sie den Code änderungsfreundlich gestalten wollen. Wenn Sie einmal ein kleines Beispiel schreiben und das läuft und Sie sind zufrieden damit für irgendeinen Prototyp oder so, gibt es normalerweise keinen Grund, jetzt sich mit Patterns zu verkünsteln. Sinnvoll ist es dann, wenn der Code angefasst wird, gelesen wird, verändert werden soll. Also wäre zum Beispiel bei diesen Familien von Produkten ein ganz wichtiges Element, was immer wieder auftritt. Ich will ein neues Familienelement sozusagen hinzufügen. Ich will eine neue Art von Waffe schaffen zum Beispiel. Und sowas zu ändern kann, je nachdem wie der Code strukturiert ist, extrem aufwendig sein, dass ich an ganz viele Dateien anfassen muss, an ganz vielen Stellen irgendwas einfügen muss. Insbesondere, dass ich gar nicht weiß, wie das denn eigentlich organisiert ist, an welchen Stellen ich was einfügen muss. Und das ist hier sozusagen die Kernidee von dem Muster. Ich will von vornherein dran denken, es wird sich mal ändern. Planning for Change ist so ein typisches Stichwort. Das heißt, meinen Code so strukturieren, dass ich jederzeit bereit bin, neue Familienmitglieder sozusagen aufzunehmen. Das bedeutet, dass ich separat wirklich zwei Dinge betrachte. Das eine ist, ein Objekt dieser Familie zu benutzen. Dafür gibt es das einheitliche Interface, das wir schon angeschaut haben. Und das andere ist, diese Objekte zu erzeugen. Also es gibt eine komplett eigene Baustelle, wo diese Objekte erzeugt werden. Das wird auf eine eigene Art gemacht. Der Code, der diese Produkte letztlich erzeugt und sie auch verwendet, der soll gar nichts darüber wissen, was denn eigentlich die verschiedenen Objekte sind, die es gibt, wie viele Elemente es in der Familie gibt. Das soll so weit abgeschirmt werden, und das werden wir dann auch ganz praktisch anschauen, dass es eben technisch unmöglich gemacht wird, dem Programmierer, der diesen Code schreibt, wirklich darauf zuzugreifen, gibt es jetzt diese Waffe für einen Hero und für einen Alien und so, sondern das soll wirklich darauf beschränkt bleiben, Objekte zu erzeugen, zu sagen, welche Art Objekte er erzeugt und die Dinge zu benutzen, aber nicht in die Feinheiten der Implementierung einzusteigen, welche Klassen es da gibt und wie sich die unterscheiden. Also das ist so ganz typisch, so Brandmauern quasi zwischen verschiedenen Teilen des Codes einzuziehen, um sicherzustellen, dass man die unabhängig voneinander verändern kann. Das ist ganz typisch für Muster. Ja, und die Idee, wie man die Lösung macht, ist ganz grob, dass wir eine Methode und vielleicht sogar eine eigene Klasse einführen, die nur den Zweck hat, Objekte zu erzeugen. Die ruft den Konstruktor der Objekte auf und nicht derjenige, der die Objekte verwendet. Das heißt, der die Objekte verwendet, kann sie verwenden, aber er darf nicht den Konstruktor benutzen, dazu müsste er auch die Klasse wissen, die Klasse kriegt er gar nicht, sondern er muss über diese Factory, über diese eine Methode gehen, die Objekte für ihn erzeugt. Und bei dieser Factory gibt es die Möglichkeit, dass sehr leicht neue zusätzliche Varianten sozusagen registriert werden können, und dann ist es sehr leicht, den Code zu ergänzen. Das ist jetzt so ein bisschen aus dem Gang of Four Buch weitgehend rausgenommen, was damit man so ein bisschen sieht, wie das dort auch ausschaut. Ja, Name haben wir schon angeschaut. Das Problem ist, bei der Erzeugung zwischen Varianten von dem Produkt zu unterscheiden. Und das hier ist als UML-Klassendiagramm nochmal hingeschrieben, was da die Elemente sind. Sie haben also eine Hierarchie von Produkten. Nehmen wir einfach halt aber eine Ebene an. Dann gibt es also eine abstrakte Produktklasse, da steckt alles drin, was diese Produkte gemeinsam haben. Und dann konkrete Produkte, die das realisieren. Könnte es auch nur ein Interface sein, diese abstrakte Klasse da oben. Und Sie sehen hier diese zwei vollkommen getrennten Bereiche. Es gibt Code-Teile, die nennt man Client, die verwenden die Produkte, ohne die konkreten Produkte zu kennen. Die arbeiten nur mit der Schnittstelle des abstrakten Produkts. Und es gibt diese Creator-Klasse, die ein Produkt liefert und dann letztlich eben die konkreten Produkte erzeugen kann. Ist ziemlich abstrakt, wie sowas beschrieben ist, und deswegen macht es natürlich nur Sinn, wenn man konkrete Beispiele sich dafür überlegt. Aber das Schöne an dem Buch von Sanders und, wie heißt der, Kumaranatunge, wie auch immer man den ausspricht, ist, dass man konkrete Beispiele auch findet. Also wenn Sie das Buch anschauen, sehen Sie, dass zunächst mal ganz abstrakte Beispiele gegeben, dann mehr konkrete und dann wirklich ein richtiges Multimedia-Beispiel. Damit es ein bisschen lustiger ist, habe ich gleich das Multimedia-Beispiel genommen. Das ist ein Anfang von so einem klassischen Arcade-Shooter-Game. Das heißt, Sie haben hier irgendwelche feindlichen Raumschiffe, Sie haben Ihr eigenes Raumschiff und die da oben schießen runter und wir werfen Minen und wir können dagegen schießen. Das Spiel ist nicht so weit ausgearbeitet, dass das alles im Detail funktioniert, aber die wesentlichen Elemente wird man dann gleich sehen, auch dass man mein Schiff hier bewegen kann, nach links und rechts, wie man das klassischerweise macht, die sind in dem Beispiel drin. Die Frage ist, wo kommt jetzt Factory Method wirklich rein? Ja, Varianten von Produkten. Es gibt zwei Stellen, an denen ganz klar Varianten von Produkten zu sehen sind. Das eine ist bei den Raumschiffen. Es gibt hier ein Raumschiff, das ist das vom Helden, und es gibt hier fünf Raumschiffe von den Gegnern. Und die sind irgendwie ähnlich, weil die alle Waffen haben und schießen können, sind aber natürlich auch wieder ganz verschiedene Dinge. Also die einen zum Beispiel schießen in der einen Richtung, die anderen in der anderen. Und die einen vor allem kann ich bewegen, zum Beispiel mein eigenes Schiff, und die anderen bewegen sich entweder gar nicht oder zumindest so, dass ich keinen Einfluss drauf habe. Aber das ist sozusagen eine Klasse Schiff, eine abstrakte Raumschiff sozusagen, eine abstrakte Klasse von Produkten und zwei Unterklassen. Bei den Waffen wird es noch ein bisschen komplizierter. Natürlich gibt es Waffen vom Heldenschiff und von den Gegnern. Und wenn man genauer hinschaut, ist es auch noch so, so wie das jetzt gebaut ist, dass wir bei dem Helden eben nur eine Art von Waffen haben. Wir können nämlich nur schießen. Und die Gegner, die können auch noch Minen werfen. Ist jetzt bloß ein Beispiel, das kann auch ganz anders sein. Aber da sieht man eben schon, dass man vielleicht auch, wenn man so ein Spiel entwirft, am Anfang ja vielleicht noch gar nicht weiß, was will ich alles haben. Man will damit zuerst mal experimentieren und dann noch was dazu bauen. Oder man will eine neue Version von dem Spiel machen, wo man irgendwas dazu tut, damit es wieder interessant wird, eine neue Art von Waffen zum Beispiel einbaut. Insofern ist die Idee, das flexibel zu halten für Arten von Raumschiffen und Arten von Waffen und Geschossen, nun wirklich nicht abwegig. Und dass das Ganze jetzt so ein bisschen kriegerisch klingt, es liegt nur daran, dass es eben ein Spiel ist. Das Gleiche trifft natürlich in anderen Anwendungsszenarien genauso zu. Was wir da haben, ist das sogenannte Open-Close-Prinzip. Das ist was, das man vielleicht mal verstanden haben sollte bei der objektorientierten Programmierung. Der Code soll offen sein dafür, dass er erweitert werden kann, dass man was daran modifiziert. In dem Sinn, dass ich den Code wirklich zum Beispiel erweitern kann um neue Varianten von Produkten. Er soll aber an ganz vielen Stellen abgeschlossen sein, dass ich den Code nicht sozusagen ändern muss. Das heißt, diese Erweiterung soll sich möglichst auf ganz wenige Operationen beschränken. Ich soll möglichst nur eine Klasse dazu definieren und an einer Stelle in dem Code zum Beispiel möglichst wenig ändern müssen. Was man nicht haben will, ist, dass eine Extension heißt, ich nehme den ganzen Code und muss an allen Stellen gleichzeitig irgendwie was ändern oder an ganz vielen unübersichtlich definierten Stellen, sondern ich will den Code an vielen Stellen abgeschlossen halten und nur an bestimmten Stellen die Erweiterung ermöglichen. Das ist dieses Open-Closed-Principle. Ja, das Ganze ist eben jetzt in Flash und ActionScript auch realisiert und da rechts sehen Sie, was das dann konkret heißt. Das ist jetzt das Projektfenster von Flash CS4, wo die ganzen Dateien, die man dafür braucht, drin sind. Da gibt es hier irgendwo eine Dokumentdatei, Vertical Shooter, Flash, und dann gibt es ganz viele ActionScript-Dateien, die auch nochmal in zwei Kategorien aufgeteilt sind. Da gibt es irgendwie die Waffen und die Schiffe. Und da gibt es hier Alien Ship, Hero Ship, Ship und dann den Ship Creator. Und da unten das gleiche für die Waffen. Das Ganze ist jetzt als Klassendiagramm nochmal dargestellt und dann sieht man hoffentlich auch schon die Ähnlichkeiten zum Factory Method Muster. Das sind unsere Raumschiffe und die zwei Arten, vom Helden und von den Gegnern. Und was jetzt typisch für das Factory Method Muster ist, dass ich hier einen Creator wirklich habe. Ich habe eine Klasse, die nur dafür da ist, Schiffe zu erzeugen. Und das Hauptprogramm ist in dem Fall der Client, der ist gar nicht eingezeichnet, der benutzt den Ship Creator, um die Schiffe zunächst mal zu erzeugen. Und dann habe ich eine zweite Sache, wo auch dieses Muster Factory Method benutzt wird, nämlich bei den Waffen. Es gibt die Waffen des Heldenschiffs und die Waffen der Gegner. Und das sind jeweils auch Erzeuger sozusagen für die verschiedenen Geschosse, nämlich der Hero, der kann eben einfach bloß Kanonenkugeln erzeugen und die Aliens, die können Kanonenkugeln und Minen erzeugen. Da kann man, wenn man ganz genau hinschaut, auch noch zwei Varianten schon des Template Method Muster erkennen. Dort oben gibt es nämlich ganz einfach einen Creator, da sagt man, das ist ein Simple Creator. Da ist bloß eine Klasse und eine Methode, die das Erzeugen übernimmt. Dort unten ist es verzwickter, dort haben Sie sowas, was man eine parallele Klassenhierarchie nennen kann. Sie haben rechts die Geschosse, links die Waffen und Sie sehen, dass für den Bereich zum Beispiel der Aliens, das ist ein Unterbereich der Waffen, da gibt es hier einen Unterbereich der Geschosse und die Alien Weapon ist der Generator für diese beiden Arten von Geschossen. Das heißt, Sie haben hier noch zusätzlich eine Struktur bei den Erzeugern sozusagen. Hier sind die Produkte, das ist die Produkthierarchie und hier sind die Erzeuger und da gibt es einen abstrakten und einen konkreten Abstrakte und eine konkrete Creator-Klasse. Das wäre also dann, wird man das Ding hier Weapon, wird man Abstract Creator nennen und die beiden unten sind Concrete Creators für die jeweils beiden Varianten, die es zum Erzeugen gibt, also die Erzeugungssituation für Heroes und für Aliens, was natürlich jeweils den beiden Schiffen auch zugeordnet ist, den beiden Schifftypen. Ja, ich werde es nachher dann. Wie machen wir es denn? Also ich starte mal vielleicht jetzt schon mal das Beispiel. Dauert leider einen kleinen Moment, bis das Flash sich da hochfährt. In der Zeit kann ich vielleicht nochmal in den Code reinschauen. Also das ist ordnungsgemäß in der möchte sich in den Vordergrund schieben, Flash. Das ist ordnungsgemäß in Pakete eingeteilt und Sie sehen, dass wir hier ein Paket Schiff haben und dass wir natürlich eine Menge von Importmechanismen benutzen müssen und für unsere eigenen Pakete und für die Dinge, die im Code sozusagen benutzt werden aus den Standardbibliotheken raus. So, jetzt müssen wir hier irgendwie mal das richtige Projekt aufmachen, der Vertical Shooter. Das wäre jetzt ein Beispiel für das für die Main-Klasse, an der man schon sieht, was da passiert. Der obere Teil ist extrem simpel, da wird eigentlich bloß dieses Fenster sozusagen erzeugt, das Instruktionen gibt. Und hier sieht man schon, wie einfach das Hauptprogramm jetzt tatsächlich ist. Da gibt es eine Ship Factory vom Typ Ship Creator und das ist das, was ich im Hauptprogramm mache. Und ich sage Ship Factory, bitte erzeug mir ein Schiff und zwar auf eins vom Typ Hero auf dieser Bühne und an der und jener Stelle, die ich beschreibe. Und dann gehe ich durch eine Schleife durch und sage, liebe Ship Factory, gib mir insgesamt 5 Stück von den Alien-Schiffen und rechne eben aus, an welcher Stelle die sein sollen. Das gibt so ein bisschen einen Eindruck schon, wie das dann im Ablauf tatsächlich ist und damit Sie eine Vorstellung haben, was die ganze Sache dann tatsächlich macht, ist nicht, wie gesagt, nicht furchtbar aufwendig, aber eine gewisse Animation ist schon dabei. Also ich habe die Möglichkeit, mein Schiff hin und her zu bewegen und auch tatsächlich hier dagegen zu schießen. Allerdings, das, was natürlich interessant wäre, nämlich die Kollisionstests und dass dann tatsächlich irgendwas passiert, sind in dem Beispiel noch nicht drin. Das ist dann eine schöne Herausforderung, das noch dadurch zu erweitern. Aber man sieht schon, dass man relativ nah an sozusagen dem realistischen Spiel dran ist. Ja, also jetzt nochmal zu den das Hauptprogramm habe ich schon erklärt, jetzt mal zu den Details. Das wäre also jetzt ein Schiff. Das ist ein Sprite, also eine Unterklasse von Sprite. Das ist Flash-spezifisch, weil das eben eine Multimedia-Animation ist, die sich bewegt über den Bildschirm. Jetzt haben wir ein Problem, wo man sieht, dass wahrscheinlich in der Version, was weiß ich, ActionScript 4 oder CS7, keine Ahnung, irgendwann mal Adobe auf die Idee kommen wird, alles, was in anderen Programmiersprachen drin ist, auch noch dazu zu tun. Eine Sache fehlt, nämlich die abstrakten Klassen. Das können Sie in Java und weiteres machen, in vielen anderen objektorientierten Programmiersprachen. Also eine Klasse, von der man keine Instanzen bilden darf und soll, geht in Flash blöderweise nicht, in ActionScript. Haben Sie so viel dazu gebaut zur Sprache, aber die fehlen. Das heißt, in dem Fall wird Abstract Class und Abstract Method wird hier durch einen Kommentar einfach erledigt. Man kann noch versuchen, mit irgendwelchen Exceptions, die man wirft, wenn wirklich instanziert wird, so ein bisschen sich zu retten. Hier steht es einfach als Kommentar. Also man muss sich vorstellen, eine abstrakte Klasse Schiff, die ist interessanterweise internal. Das werden wir gleich noch ansehen, was das bedeutet. Ja, was kann so ein Schiff machen? Das kann seinen Ort bestimmen, kann irgendwo hingesetzt werden und dann kann man es zeichnen, Draw Ship, und ich muss natürlich das Schiff initialisieren. Und das wäre jetzt die Unterklasse von dem Schiff, das ist jetzt das Hero-Schiff, also das Heldenschiff. Dort habe ich eine lokale Variable für meine Waffe und ich habe natürlich das Draw Ship, das jetzt wirklich diese grüne Figur zeichnet, die wir gesehen haben dort. Und das ist jetzt Override Draw Ship, das heißt, das ist jetzt die Definition in meiner Unterklasse von dem, was abstrakt in der abstrakten Klasse angegeben war. Und ich initialisiere mein Schiff und da ist vielleicht noch ein bisschen Erinnerung an die ganzen anderen Muster da, nämlich an Ereignisse. Was mache ich beim Initialisieren? Ich hole mir eine neue Weapon. Da muss man aufpassen, die Weapon, da nehme ich wirklich den Konstruktor, weil das ist ja eine Creator-Klasse. Und die erzeugt mir dann Geschosse. Also auf die habe ich Zugriff. Ja, und dann mache ich noch ein bisschen was für die Animation. Ich sage nämlich, einen Event-Listener, wenn die Maus bewegt wird, ist der da unten Do Move Ship. Und wenn die Maus gedrückt wird, dann ist der Do Fire. Und hier ist eben ja, Do Move Ship, dass das Objekt der Maus folgt. Ganz einfach, immer wenn wir dran sind, sozusagen, die Maus hat sich bewegt, dann wird diese X-Koordinate auf die von der Maus gesetzt. Event Stage X ist also das, was über das Ereignis kommt. Das heißt, es ist auf Stage bezogen, die X-Koordinate der Maus. Und die wird meine X-Koordinate und hier wird gefeuert mit Weapon Fire. Und das ist jetzt schon wieder ein Konstruktor, sozusagen, also nicht ein Konstruktor, ein Factory Method. Ich sage nämlich, ich will eine Kanonenkugel an einer bestimmten Stelle, wo ich jetzt gerade bin, auf der Bühne und habe auch die Richtung sozusagen dabei noch drin. Nee, Richtung habe ich nicht drin, ich habe bloß die Koordinaten. Ja, Event Update After ist zu spezifisch, dass wir jetzt da wirklich reingehen. Es geht um die, darum, dass das Update eben erst gemacht wird, nachdem dieses Ereignis abgearbeitet wurde. Ja, das Hauptprogramm haben wir uns angeschaut. Main, da wird eben AddShip aufgerufen. Und das ist auch letztlich was, das wir mit Ship Creator eben sozusagen verbunden haben. Das heißt, wir haben keinen Konstruktor für die Schiffe, sondern wir gehen über dieses Ship Creator Objekt. Ja, wenn Sie nachschauen, Ship Factory ist vom Typ Ship Creator. AddShip ist eine Methode dort. Und Ship Creator Hero sehen wir gleich, ist eine Konstante. Also, dass wir uns das anschauen, was da wirklich passiert. Ship Creator, das ist jetzt unsere wirkliche Fabrik. Was machen wir in der Fabrik? Erstens, wir sagen, welche Typen gibt es denn überhaupt, in dem Fall von Schiffen, die erzeugt werden, Raumschiffen. Es gibt die zwei, Hero und Alien. Und wenn Sie da zurückschauen, da wird Ship Creator Hero benutzt. Das ist einfach das, was hier in Ship Creator definiert wird. Das ist eigentlich eine Null. Ich kann hier meine Konstanten definieren, wie ich will. Die sieht von außen keiner, wenn die brav diese Konstanten benutzen. Ist die Definition hier beliebig eigentlich, sie müssen halt nur verschieden sein. Das AddShip ist die eigentliche Konstruktion, wo ich nun wirklich ein Schiff erzeuge. Das wird dort unten mit dem CreateShip gemacht, dann wird das Schiff auch gleich gezeichnet. Bei dem AddShip hatten wir auch gleich Parameter für die Position, die werden übergeben mit diesem SetLocation an das Schiff. Es wird mit AddChild wird sichtbar gemacht, also in die Liste der anzuzeigenden Objekte eingetragen für Flash. Und dann wird es initialisiert und was DrawShip und InitShip im konkreten Fall heißen, haben wir uns schon angeschaut. Und jetzt die eigentliche Erzeugung ist ganz einfach. Ich unterscheide eben nach den möglichen Varianten, wenn es ein Hero ist, wenn es ein Alien ist. Und hier rufe ich tatsächlich dann den Konstruktor auf, ein neues Hero-Ship und ein Alien-Ship. Ja, und das ist das, was ich in der Factory tatsächlich tue. Das schaut jetzt in erster Näherung so ein kleines bisschen ja, irgendwie so aus, als wäre es jetzt Mordsrauschen, ganz viele Klassen erzeugt und am Schluss mache ich doch hier irgendwo einfach bloß New Hero Ship. Ein bisschen ein komisches Gefühl. Andererseits muss man sich natürlich darüber klar werden, irgendeiner muss ja irgendwann mal den Konstruktor aufrufen, das ist nicht zu vermeiden. Was wir schon mal haben, ist eine extrem starke, wie man sagt, Separation of Concerns, Verantwortungstrennung zwischen den verschiedenen Klassen. Also man kann jeder dieser einzelnen Klassen, kann man sehr, sehr genau ansehen, was es ist. Die einzelnen Klassen sind recht übersichtlich und sehr auf die Begrifflichkeit bezogen. Insofern ist es an sich schon mal ein schönes Design. Aber dass es sozusagen praktische Vorteile hat, merkt man erst an der Stelle, wo man wirklich Tests macht. Und zwar mache ich zwei Tests. Der eine Test ist Encapsulation-Test. Das heißt, ich will jetzt Ihnen beweisen, dass es dem Hauptprogramm verboten ist, sich mit irgendwelchen Unterklassen dieser Schiffe zu befassen. Wenn ich in dem Hauptprogramm anfange, ein Hero-Ship einfach zu deklarieren, zu sagen, ich mache hier einen Konstruktor für das Hero-Ship, dann kriege ich einfach vom Compiler eins auf die Finger. Das heißt dann, Aufruf einer möglicherweise undefinierten Methode HeroShip, das heißt, der Konstruktor ist überhaupt nicht bekannt. Was daran liegt, wenn man jetzt diese Folien alle zurückblättert, dass man feststellt, diese Klasse HeroShip ist als Internal Class für das andere Package, für das Package Ships deklariert. Dann kann ich nicht rein, ich bin in einem anderen Package. Das heißt, ich habe die Klasse überhaupt nicht zur Verfügung, die ist dort versteckt für mich. Geht natürlich nur in Programmiersprachen, die solche Sichtbarkeitsregeln auch haben. Und damit ist vollkommen klar, dass das Hauptprogramm keine Chance hat, meinem Factory-Method-Prinzip irgendwie dazwischen zu schießen, ja, da irgendwelche Schwierigkeiten zu machen, weil es hat überhaupt keinen Zugriff auf die Konstruktoren. Das darf nur die Factory. Das ist also ein Test, das ist sozusagen dieses Closed-Prinzip. Also an der Stelle ist es abgeschlossen, ich kann Veränderungen nur machen, neue Klasse erzeugen von Objekten, von Schiffen, von Waffen, indem ich in diese entsprechenden Erzeugerklassen reingehe. Der zweite, noch interessantere Test ist natürlich der, was passiert jetzt, wenn ich den Code erweitern will. Also ich habe jetzt einfach, bis jetzt war das Programmcode, der so aus dem Buch und den Begleitmaterialien zu dem Buch kommt, und ich habe jetzt einfach eine neue Waffe für den Helden dazu erfunden. Und was muss ich dazu tun? Also eine neue Waffe dazu, Ja, ich muss natürlich an einer Stelle das anbinden. Das lässt sich nicht ändern. Irgendwo muss ich Code modifizieren. Meistens. Es gibt sogar Varianten manchmal, wo man das ganz verhindern kann. Aber in dem Fall ist es schon so, dass ich das modifizieren muss. Nämlich an der Stelle, wo das Schiff erstellt wird, das Schiff des Helden, muss der natürlich irgendwie seine neue Waffe auch mit initialisieren. Das heißt, diese Funktion, die kennen wir schon, die InitChip, die haben wir vorher gesehen. Da war diese New Hero Weapon drin und die beiden Mauslistener, die haben sie gesehen. Und an der Stelle muss ich natürlich jetzt meine neue Waffe mit dazu tun. Ich habe also jetzt eine New Weapon und erzeuge die hier. Und ich muss irgendwas machen damit. Ich könnte an der Stelle schon aufhören, aber ich habe es jetzt so gemacht, dass die beim Erzeugen schon abgefeuert wird, dass man gleich was sieht, dass ich jetzt nicht noch eine andere Interaktion einbauen muss. Das heißt, diese neue Waffe wird eben beim Erzeugen ganz am Anfang, wenn das Schiff sozusagen auf die Bühne kommt, wird die schon gefeuert und bewegt sich, werden wir dann gleich sehen, nach oben, also auf die Feinde zu, sinnvollerweise, aber das steht hier noch nicht. So, diese zwei Zeilen, und davon ist die zweite Zeile ja schon sozusagen, was das ganz spezifisch ist für die Idee, die ich jetzt realisieren wollte, das ist alles, was ich an existierenden Code modifizieren muss. Ich muss sonst nirgends reinschauen. Das Einzige, was ich machen muss, um zu spezifizieren, was meine neuen Waffen tatsächlich tun oder meine neue Waffe tut, ist, ich muss neue Dateien dazu erfinden. Ich muss neue Klassen, die Unterklassen von vorhandenen Klassen sind, ergänzen. Das ist dieses Open-Prinzip für Erweiterungen. Natürlich kann ich erweitern, aber die Erweiterungen sollen sauber strukturiert sein, dass ich nur eine einzelne Klasse dazu schreibe, die ich neu schreiben kann, bei der ich weiß, was ich zu tun habe, bei der ich genaue Anweisungen habe, weil ich muss eine Oberklasse implementieren, da weiß ich, welche Methoden zu implementieren sind. Das geht ziemlich schnell und automatisch quasi ein Schema ausfüllen. Ja, und was muss ich schreiben? Ein New Weapon muss ich schreiben für die neue Waffe und ein New Bullet für das neue Geschoss. Das New Weapon ist ein Creator for Bullets, ne? Die Kanone erzeugt Kanonenkugeln, das ist ziemlich klar. Und ich weiß auch, was die Oberklassen sind. Da gibt es einen Abstract Creator, das ist Weapon, und es gibt das abstrakte Produkt, Projectile, das sind eben die Oberklasse von allen diesen Kanonenkugeln und Minen, die wir bis jetzt hatten. Also was schreibe ich? Ich schreibe eine neue Klasse, New Weapon AS, Public Class New Weapon Extends Weapon, muss eine neue Konstante erfinden, und was ich da tue, ist auch, wie man so schön auf Englisch sagt, very straightforward. Es ist der Erzeuger, also muss ich halt einfach ein solches Produkt erzeugen hier, also in dem Fall dieses New Bullet, also mein neues Geschoss, das ich erzeugt habe. War also nicht sehr viel Arbeit, und wie gesagt, es ist eine in sich geschlossene neue Klasse, bei der mir die Vorgabe geliefert wird. Wo ich ein bisschen kreativer werden kann, ist bei dem New Bullet, das ist das Ding, das tatsächlich dann abgeschossen wird, was man sieht, ja, von der Waffe selber sehe ich ja nichts. Aber dieses Bullet, das sehe ich dann auf dem schwarzen Bildschirm, dass das irgendwie da ist. Ich habe jetzt meinen großen roten Kreis genommen, weil um das darzustellen, das muss ich in Draw Projectile angeben. Und bei Arm heißt die Methode dort, da muss ich Eigenschaften festlegen, da setze ich die Geschwindigkeit fest. Das Arm wird also immer beim neuen Frame aufgerufen. Und abhängig davon, wie wir das bei den Bällen und so schon gesehen haben, bewegt sich das Symbol, und mit minus 15 bewegt sich es also relativ, nicht wirklich schnell, aber ein bisschen schneller als andere Sachen nach oben. Und dass es reicht, diese beiden Methoden, Draw Projectile und Arm, zu definieren, liegt daran, dass die Methode Fire, die beiden aufruft, schon vordefiniert ist in der abstrakten Klasse Weapon. Das werden wir gleich nochmal sehen. Das ist im Prinzip die Anwendung von dem anderen Muster schon, von dem Template Method. Ja, jetzt sollte man das vielleicht nochmal in der Praxis auch anschauen. Also wie gesagt, das Modifizieren des Codes ist nicht wirklich dramatisch viel Arbeit. Ich habe das Hero Ship hier, die Klasse, da und habe diese beiden Zeilen, die wir hier angeschaut haben, habe ich schon mal reingeschrieben und auskommentiert. Das sind wirklich genau diese zwei Zeilen, die man braucht. Und natürlich habe ich trickreicherweise diese beiden Klassen, die man braucht, die beiden Klassendateien, hier New Bullet, New Weapon, so wie sie jetzt auf der Vorlesungsfolie waren, auch schon da. Aber wie gesagt, wir hatten also jetzt zwei Zeilen. Jetzt haben wir natürlich hier, schauen wir nochmal, Da ist jetzt möglicherweise mit der... Ja. Also da ist jetzt der grafische Bildaufbau irgendwie völlig, völlig komisch. Das hängt mit den vielen Dingen zusammen, die jetzt auf die gleichzeitig laufen, dass die Präsentationssoftware läuft. Ja, funktioniert nicht wirklich. Ja, schade, dass man es nicht so gut vorführen kann. Also was wirklich passieren sollte, ist, dass eben dann beim Starten von dem Ding hier, ich probiere es noch einmal, weil ich habe, glaube ich, eine Kleinigkeit vergessen. Vielleicht kann man trotz dem schlechten Bildaufbau das sichtbar machen. Ja, ich habe nämlich eine Kleinigkeit vergessen. Probieren wir es nochmal. Das wird den Bildaufbau nicht verändern, aber man wird hoffentlich meinen Effekt sehen, nämlich diese rote... Ja, genau, da sieht man jetzt wenigstens diesen roten Ball, der von unten nach oben geht. Man hat sogar den Bildaufbau plötzlich wieder richtig gesehen. Fragen Sie mich nicht, wieso. Also beim Starten ist hier plötzlich von dem Schiff eben die rote Kugel dann nach oben geflogen, was eben genau das war, was ich neu erzeugt habe. Ich kann es ja noch mehr starten. Ja, in der Mitte diese rote Kugel, die jetzt hochgeflogen ist. Das ist der Effekt unserer Modifikationen. Sorry, dass es zuerst nicht richtig funktioniert hat, aber der Effekt, den ich Ihnen zeigen wollte, war, das Modifizieren ist super lokal, wenn ich diese Muster anwende. Ich weiß ganz genau, an welchen Stellen ich das modifizieren muss. Dafür sind die Muster da. Ja, ein zweites Beispiel, an dem man das so ähnlich sieht, Template Method. Hat auch mit Methoden zu tun, ist aber jetzt kein Erzeugungsmuster, sondern ein Verhaltensmuster. Und im Prinzip hatten wir schon so etwas Ähnliches jetzt gerade bei dem Fire zum Beispiel, das ja nun verschiedene Dinge gemacht hat, also zum Beispiel ein Bullet zu zeichnen, also so ein Geschoss zu zeichnen und auch die Geschwindigkeit einzustellen. Die Idee ist, wir haben Methoden, die haben eine Grundstruktur, wo man festlegt, was immer zu tun ist, und es gibt Varianten davon, in denen einzelne Teile dieser Methode auszutauschen sind. Also man versteht es am besten, wenn man dieses sehr einfache Klassendiagramm anschaut. Sie haben eine abstrakte Klasse, in der ist eine Methode 3 definiert und zwei Methoden 1 und 2, die abstrakt sind, das heißt, die werden nicht implementiert. Ich gebe Code für die Methode 3 an und in dem rufe ich an manchen Stellen die Methoden 1 und 2 auf, von denen ich weiß, dass sie noch nicht implementiert sind. Aber ich gebe die Gesamtstruktur an und sage zum Beispiel, um jetzt ein Geschoss abzufeuern, da gibt es eine Stelle, an der wird die Waffe geladen, das ist das Arm, und es gibt eine Stelle, an der wird Geschoss wirklich auf den Bildschirm gebracht, das ist das Draw Projectile, glaube ich, heißt das dort. Und ansonsten kann ich den Rest der Logik komplett schreiben, wie dann das Zeichen wirklich geladen wird, mit welcher Geschwindigkeit und wie es gezeichnet wird, das überlasse ich den Unterklassen. Und die Unterklasse, die muss dann nur noch diese Methode 1 und 2 überschreiben und muss sich nicht mehr um den kompletten Rahmen kümmern. Das ist, was das immer wieder passiert in Frameworks und das genau die Situation ist, die einen Anfänger, der mit Frameworks umgeht, auch etwas nervös macht, weil sie sehr häufig, wenn sie über ein Framework programmieren, mit so einer Template-Method-Situation konfrontiert sind, wo sie eigentlich nur eine Unterklasse schreiben, in der sie bestimmte Methoden überdefinieren, die von wo ganz anders aufgerufen werden und sie kennen die umgebende Logik nicht. Also wer mal mit Java 2D gearbeitet hat, wird das erste Mal sich gedacht haben, wieso muss ich hier einfach eine Paint-Methode definieren, wo die nie aufgerufen wird in meinem ganzen Programm. Das liegt eben daran, dass das Framework außenrum diese Paint-Methode aufruft und ich bin sozusagen derjenige, der nur diese Unterklasse hier schreibt. Und diese Method 3 in dem Beispiel, die Obermethode, die sehe ich gar nicht. Ja, auch da ein Multimedia-Beispiel dazu, auch aus diesem Buch. Und zwar geht es darum, wir wollen eine Jukebox schreiben für Video- und Audiodateien. Und jetzt ist es so, dass die Jukebox selber, das Auswählen von Titeln und Abspielen von Titeln, den Mechanismus, um die anzuspielen, das ist eigentlich alles gleich, ob das jetzt Audio oder Video ist. Was allerdings verschieden ist, ist die Art und Weise, wie sie dann konkret abgespielt werden. Das heißt, ich habe eine Gesamtlogik fürs Auswählen und ich habe dann im Detail bestimmte Stellen, die verschieden sind. Jetzt kann man da natürlich ein komplexes Beispiel draus machen. Sie wissen, so eine Jukebox, das auszuwählen, denken Sie mal an iTunes mit Coverflow und allen tollen Dingen, Das ist richtig viel Arbeit, das wollen wir natürlich nicht machen. Insofern ist hier die Schnittstelle extrem simpel. Wir haben einfach ein Fenster, in dem es einen Knopf gibt für eine Tune und für ein Video. Und was wir jetzt versuchen wollen, ist, dass wir auf beiden Knöpfen die gleiche Methode aufrufen, die aber sozusagen die gleiche Logik aufrufen und die sozusagen erst im letzten Moment unterscheidet zwischen der Möglichkeit, Audio oder Video abzuspielen. Ja, die Logik, die ich da eingebaut habe, ist so, Sie haben einen, oder die aus dem Buch stammt, ich habe es noch ein bisschen modifiziert, um es noch schärfer zu machen. Sie haben den Knopf, der, oder eine Methode, die die Knöpfe anzeigt, die erzeugt sich zwei Buttons, den Tune-Button und den Video-Button, die jetzt irgendwo auf der Bühne platziert werden. Und dann passiert hier Tune-Button at Event-Listener. Und ich führe jetzt wirklich vor, dass bis dahin, bis einschließlich dem Event-Listener, alles das Gleiche bleibt. Es ist tatsächlich so, dass die gesamte Logik für beide Knöpfe dieselbe ist. Ich kann auch die ganze Umgebung gleich schreiben. Sogar der Event, die Methode, die das Ereignis behandelt, dass man draufklickt, ist immer noch dieselbe. Also wenn Sie daran denken, dass Sie irgendwie eine Jukebox haben, die wirklich grafisch orientiert ist, ist das extrem hilfreich, dass Sie nicht daran denken müssen, ist das jetzt Audio oder Video. Ich mache eine homogene Oberfläche, kümmere mich da überhaupt nicht drum, was es ist. An der Stelle, wo dann wirklich geklickt wird, wirklich in dem Event-Listener selber, das ist jetzt das Get Media, da wird man noch unterscheiden wollen, aber auch da macht man es so, dass man noch wirklich die Methode, die aufgerufen wird, immer noch identisch hält. Das heißt, wir haben auf beiden Knöpfen, ruft der Eventhändler einfach diese Methode Media Producer auf. Und das Einzige ist, der ruft die Methode Media Producer, je nachdem, ob es eine Audio- oder eine Videosituation ist, von einer betreffenden Unterklasse auf. Also da gibt es ein Objekt, VidAudio, das ist diese abstrakte Oberklasse in Template Method. Und da gibt es zwei Unterklassen. Die eine ist Audio, die andere ist Video. Und ich muss natürlich irgendwo mal unterscheiden, spätestens hier, könnte man auch da oben schon machen, ob es jetzt Audio oder Video ist. Aber die Methode, die dann aufgerufen wird, ist immer noch genau die gleiche, Media Producer. Ja, und wie funktioniert das? Der Media Producer, der hat natürlich einen komplexen Ablauf jetzt zu tun. Der hat nämlich jetzt einerseits Medien auszuwählen, andererseits was abzuspielen und vielleicht noch was an der Oberfläche anzuzeigen. Also schreiben wir in der abstrakten Klasse VidAudio, schreiben wir Media Producer, ist eine Methode, die macht diese drei Dinge. Medium auswählen, spielen, grafisch was anzeigen. Da sind zwei Varianten auch noch von Template Method angedeutet. Select Media und Play Now sind wirklich abstrakte Methoden, die gar nicht definiert werden. Was heißt, da steht hier Awaiting Instructions, also im Prinzip heißt, muss unterdefiniert werden in Unterklassen. Weil Select Media und Play Now ist verschieden, je nachdem, ob wir es mit Audio oder Video zu tun haben. Die Methode From Media Design, die dort steht, also fürs grafische Design, die ist tatsächlich hier vordefiniert. Das kann man natürlich auch machen, dass ich in der Oberklasse bestimmte Dinge schon vordefiniere. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit, das in Unterklassen zu überschreiben, spezieller zu definieren oder nicht. Das ist natürlich eine Variante, die man machen kann. Also die Kernidee ist, Media Producer ruft Select Media und Play Now auf, ohne zu wissen, was da genau passiert. Und in den Unterklassen für Audio und Video passiert jetzt wirklich die spezifische Variante, was bei Select Media und Play Now zu tun hat. Also zum Beispiel jetzt in der Unterklasse Video, die macht eigentlich jetzt in dem konkreten Beispiel gar nichts furchtbar Kompliziertes. Die wählt nämlich nur ein Beispiel-Video aus. Das könnte natürlich viel, viel komplexer sein. Das ist ein Beispielfilm, der liegt, der heißt Media Flash Video und der wird einfach festgelegt. Und bei Play Now, das schaut jetzt auch so harmlos aus, da wird ein New Play Video gemacht. Wenn ich Ihnen jetzt die Klasse Play Video zeigen würde, dann würden Sie erschrecken, weil die ganz furchtbar viel Aufwand betreibt, um tatsächlich das Video anzuspielen. Das ist tatsächlich eine relativ komplexe Angelegenheit. Vielleicht sollten wir es uns auch in Flash anschauen, auch das sind immer noch unsere armen Raumschiffe zugange. Das war dieses Beispiel hier. Also in dem haben Sie genau, ich glaube, den Code nochmal aufzublättern, macht jetzt gar nicht so furchtbar viel Sinn, den haben Sie ja gerade gesehen. Wenn man jetzt den Code testen will, dann, schauen wir mal, es war schon ein bisschen leise eingestellt jetzt hier, Lautsprecher, jetzt passiert nämlich tatsächlich mal Sound. Ja, in dem Fall wird die Musik gespielt. Wenn ihr auf den Knopf Video geht, wird mein Video gespielt. Das ist übrigens immer ganz interessant, da sieht man den Typen, der das Buch geschrieben hat, mal selber, der spricht in seine Kamera rein. Also, das Interessante ist, die zwei ganz verschiedenen Dinge, die da ausgelöst wurden, nämlich den Sound zu spielen, das Video zu spielen, werden durch exakt die gleiche Methode aufgerufen und die Unterscheidung, was spezifisch ist für Audio und Video, passiert in allerletzter Minute sozusagen in der Wahl der Unterklassen. Wenn ich jetzt was Drittes hätte, Animationen, brauche ich bloß eine dritte Unterklasse machen, Select Media definieren, Play Now definieren und schon habe ich das in den gleichen Rahmen eingebaut. Und alles andere drüber, wie die Knöpfe angeordnet werden, wie das Layout ausschaut und so weiter, alles das bleibt komplett unverändert. Was ich Ihnen schon noch zeigen sollte, bloß damit Sie nicht meinen, das ist ganz trivial, weil meine Codebeispiele so kurz waren, ist diese Play-Video-Klasse. Das ist also das, was tatsächlich passiert, wenn Video gespielt wird. Ja, da ist also eine ganze Menge und dann gibt es irgendwo noch Play-Tune. Wenn Audio gespielt wird, das ist das hier, ist viel kürzer. Das heißt, es passiert wirklich komplett verschiedener Code, der in den beiden Varianten ausgeführt wird. Der Video ist hochkomplex, der Audio ist relativ einfach. Und trotzdem ist der umgebende Code identisch. Die gesamte Logik bleibt gleich durch dieses Template-Method-Muster. Ja, noch ein letztes, auch aus dem Videobereich. Ein Strukturmuster, das kann man relativ kurz machen. Ich glaube, das kommt auch in den Softwaretechnik-Vorlesungen ab und zu mal vor. Hier, das heißt State, ist dafür zuständig, Zustandsmaschinen zu definieren. Das heißt, ein Objekt hat einen internen Zustand und verhält sich verschieden, je nachdem, in welchem Zustand es ist. Ja, das kann man normalerweise natürlich elegant mit Fallunterscheidungen machen, möchte man meinen. Ja, man hat irgendwie eine Variable, die sagt, das ist der Zustand und dann kommt irgendwie eine Methode und dann mache ich immer eine Fallunterscheidung, was sind die Zustände, was ist der aktuelle Zustand, abhängig davon mache ich das, die jeweilige Behandlung. Das hat zwei Nachteile. Das eine ist, Sie kriegen, wenn das komplexer Code ist, viele Zustände, viele Methoden, kriegen Sie einen riesigen Wust an Fallunterscheidungen, eine Riesendatei, die in sich nicht strukturiert ist. Das wird mit dem State-Muster besser gemacht. Und das Zweite ist, wenn Sie irgendwo mal was übersehen, wenn Sie also einen Fall übersehen, eine mögliche Behandlung einer Eingabe, die Ihr State, Ihr Objekt kriegen kann in einem bestimmten Zustand, dann haben Sie es halt übersehen. Da hilft Ihnen kein Mensch, da müssen Sie selber dafür sorgen. Und das State-Muster sorgt dafür, dass man die Hilfsmittel der Programmiersprache benutzt, um die Vollständigkeit von solchen Fallunterscheidungen in der Zustandsmaschine zu realisieren. Ja, und der Trick ist, ich mache eine abstrakte Klasse State wieder mit Unterklassen und diese Unterklassen jeweils, die definieren mir die einzelnen Zustände, in denen mein Objekt sein kann. Handle ist ein Request, der von außen kommt, dass das Objekt das irgendwas tun soll. Der wird oben abstrakt gelassen und in den Unterklassen konkret definiert. Und im Kontext habe ich also zwei Sachen. Ich habe einerseits Anforderungen, die letztlich dem State sagen, behandle jetzt diesen State. Und andererseits habe ich natürlich eine Variable, in welchem Zustand bin ich gerade und die kann ich setzen und abfragen. Die wird im sogenannten Kontext gehalten. Ja, konkretes Beispiel nennt sich VideoWorks, stammt auch aus diesem Buch. Dort haben Sie also eine videoabspielende Anwendung und Sie kennen das bei Videozustände Start und Stopp. Und ich kann habe also diese Handle Start Play, Handle Stop Play. Dort oben abstrakt gehalten und dann konkret in den Unterzuständen konkretisiert. Und was heißt das jetzt von der Programmstruktur her? Da kann ich, nachdem das ein reines Interface ist, kann ich die ActionScript-Sprachmittel auch benutzen. Also keine abstrakte Klasse, sondern Interface. Da schreibe ich einfach, es gibt Startplay und Stopplay. Und es gibt zwei Unterklassen, nämlich es gibt die Klasse PlayState und StopState, sind die beiden Zustände, Play und Stop. Und in denen muss ich die beiden möglichen Requests eben vernünftigerweise behandeln. Das heißt, ich muss jetzt sagen, wie meine Zustände ablaufen. Also jetzt, wenn ich im Zustand PlayState bin, dann sage ich bei StartPlay, naja, nix, weil ich bin ja schon gestartet. Ja. Es ist jetzt der Startzustand, PlayState ist in Ordnung. warum nichts machen? Höchstens eine Fehlermeldung ausgeben oder gar nichts tun. Bei Stop ist, muss ich natürlich was tun. Da muss ich jetzt irgendwie sagen, mach das, den Strom zu. Und ich sage der Umgebung, dem VideoWorks, bitte setz deinen Zustand jetzt auf Stop State. Das ist der Übergang tatsächlich, dass wir jetzt im Stop State sind. Bei Play ist es so, im Stop State ist es so, dass wenn der Play kommt, dann wird natürlich gestartet, NS Play, und der Zustand auf dem Play State gemacht und umgekehrt im Stoppzustand wird gesagt, wir haben jetzt tatsächlich gestoppt. Das könnte man jetzt noch ein ganzes Stück weiter ausbauen. Also Sie könnten jetzt zum Beispiel anfangen, Sie wollen einen weiteren Zustand, einen Pausezustand einführen. Wäre relativ logisch. Was machen Sie? Sie definieren eine dritte Klasse, Pause State, Extend State, schreiben die da sozusagen dazwischen. Und in dem Moment, wo Sie die hingeschrieben haben und das Ding versuchen zu kompilieren, wird Ihnen der Compiler sofort mitteilen, also bitte in der Klasse Pause State, die implementiert das Interface State, da fehlt die Implementierung von Start Play. Das heißt, Sie kriegen sozusagen automatisch gleich diesen Hinweis, dass das fehlt. Also der Compiler hilft Ihnen sozusagen, die Vollständigkeit Ihrer Fallunterscheidungsdefinition zu geben. Außerdem haben Sie alles, was zu diesem einen Fall gehört, sozusagen in dieser einen Klasse beisammen. Also der erste Schritt ist, ich muss das natürlich ins Interface mein Pause irgendwie reintun. Dann kriege ich diese Meldung, dass das irgendwie fehlt. Dann muss ich meinen Code aktualisieren. Ich muss zwei Dinge machen. Ich muss natürlich meinen neuen Code, muss ich sagen, was der mit den alten Requests Stop und Play macht, was da im Pausezustand passiert. Und in den beiden anderen Zuständen muss ich natürlich auch auf den Pause-Request, auf den Pause-Button reagieren in irgendeiner Form. Aber bei allen diesen Dingen hilft mir der Compiler sozusagen sicherzustellen, weil alle drei eben das gleiche Interface oben implementieren müssen und das Interface hat jetzt eine neue Methode gekriegt. Ja, und das dritte ist, ich muss eben das dritte ist diese Post-State. Das vierte, was eigentlich noch dazu kommt, ich muss natürlich im Hauptprogramm, habe ich aber eigentlich schon konkrete Zustandsoperationen haben, konkrete Zustände, muss ein weiteres konkretes Objekt vom Typ Post-State haben, damit ich Zustandsübergänge machen kann und auf den Post-State schalten kann. Ja, ins Detail zu gehen, ist mit der Zeit natürlich jetzt nicht mehr so wirklich zu schaffen. Was ich Ihnen bloß zeigen wollte, ist drei Beispiele, Erzeugungsmuster, Verhaltensmuster und Strukturmuster. Und was Sie gesehen haben bei den richtig hart tiefgreifenden Mustern aus der Softwaretechnik raus, erstens, die passen wunderbar für Multimedia-Anwendungen, die kommen da genauso vor wie an anderen Stellen, vielleicht sogar noch besser als beim anderen Code. Und das Zweite ist, es sind extrem starke Hilfsmittel, an denen Sie lernen können, wie man Code strukturiert. Das heißt, wenn Sie sozusagen mal gut objektorientiert programmieren können und Sie wollen dafür sorgen, dass Ihr Code besser wird, wartungsfreundlicher wird, übersichtlicher geschrieben ist, dann ist der nächste Griff sozusagen zu den Büchern über diese Entwurfsmuster, weil Sie bei denen ganz konkrete Hinweise kriegen, wie Sie den Code optimal anlegen, damit er änderungsfreundlich wird. Das ist also eine, denke ich, auch gegenüber der Situation noch vor 10 Jahren, ungeheurer Fortschritt, dass man konkrete Hinweise kriegt, wie man dann letztlich änderungsfreundlich zu programmieren hat. Ja, gut, auf die Gefahr hin, dass das ein bisschen sehr Softwaretechnik war, das wollte ich schon unbedingt loswerden. Wie gesagt, mit der Programmierung bin ich jetzt tatsächlich am Ende und jetzt kommen noch zwei Überblicksthemen in den nächsten beiden Vorlesungen. Ja, Dankeschön für heute.